eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 9 unseres Podcasts mit einwöchiger Verspätung, aber es ist ja nicht so wild. Wir haben ja das Glück in Anführungsstrichen gehabt, dass vergangene Woche relativ viel passiert ist. Und damit wollen wir einsteigen mal wieder mit einem Zitat. Und zwar, wir sind fertig mit dieser verschwörerischen Apparatur der Hetzerei. Kein Tag länger sind wir der Sündenbock für das Versagen Dritter. Der Punkt der Lüge ist erreicht, an dem wir uns entgegenstellen und selbst zu Wort melden. Ein letztes Mal. Der Name Inferno Cottbus ist für alle Zeit untrennbar mit der Fanszene des FC Energie verknüpft. Jene Fanszene, die wir in Trümmern liegen, nun hinterlassen. Inferno Cottbus 1999 gibt mit dem heutigen Tag seine Auflösung bekannt. In Cottbus verwurzelt, mit Energie verbunden. IC 99 am 10. Mai 2017. Ja, das ist jetzt zitiert aus der Auflösungserklärung der Hooligan-Gruppierung Inferno Cottbus vom Fußballverein Energie Cottbus. Die haben sich damit ungefähr vor 2 Jahren offiziell aufgelöst. Grund dafür waren wohl Ermittlungen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und nun hat es ja eben eine Razzia gegeben, in der wohl auch ehemalige Mitglieder von Inferno Cottbus betroffen gewesen sein sollen. Gerrit, vielleicht kannst du nochmal genau erklären, was da jetzt los war.
Ja, hallo auch von meiner Seite jetzt. Ja, sehr spannend eigentlich das Zitat, was du rausgesucht hast oder aus dieser Auflösungserklärung, weil ich möchte nochmal den Satz aufgreifen, immer untrennbar mit dem Verein verbunden. Da freut sich der Verein natürlich gerade jetzt ganz besonders drüber, dass diese Fangruppe immer untrennbar mit dem Verein verbunden ist, weil diese Fangruppe ist, ihr habt es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, ich sage mal, gelinde gesagt, sehr rechtsoffen und jetzt im Zuge von einer wirklich sehr umfangreichen Razzia nochmal in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Genau vor einer Woche, am 6. April, sind 29 Wohnungen, Ladengeschäfte und Büros in Brandenburg durchsucht worden, vor allem in Cottbus. Es wurden Gegenstände mit rechtsextremistischen Inhalten gefunden, Waffen, Pyrotechnik, Bargeld. Ja, der Fokus lag tatsächlich in Cottbus, der Fokus lag auch auf Inferno Cottbus. Am Ende hat sich dann rausgestellt, es besteht weiterhin gegen 16 Menschen der dringende Tatverdacht wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. In dieser, sagen wir mal, Juristen- und Behördensprache fallen dann oft diese Begriffe nicht, um die es hier jetzt eigentlich geht, und deswegen reden wir auch darüber. Ich würde mal sagen, es ist eine rechtsextreme kriminelle Vereinigung, die sich da gebildet hat. Und diese rechtsextreme kriminelle Vereinigung, die sitzt vor allem in Cottbus. Und deswegen ist diese Stadt halt jetzt wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Und auch die Gruppe Inferno, also diese Ultragruppe vom FC Energie Cottbus. Und auf der Pressekonferenz, wo dann halt die ganzen Beweise gezeigt wurden, sagte der Polizeipräsident Brandenburgs Hans-Jürgen Mörke, insgesamt seien in Cottbus rund 2 Dutzend Neonazis als schlagkräftige Truppe jederzeit bereit gewesen, um, so sagten sie es wörtlich, gegen Kanaken oder Zecken vorzugehen. Die Razzia habe zudem ans Licht gebracht, dass die rechtsextreme Kampagne die Fan Cottbus Verbindung zur identitären Bewegung Deutschlands habe. Und man kann da auch immer so weitermachen, das zieht sich eigentlich so ein bisschen durch die letzten Jahre, dass da immer wieder wirklich relevante Dinge passiert sind in Cottbus in diese Richtung. Genau, und das war jetzt quasi das Ende einer, ich sag mal, wirklich sich zuspitzenden Gewalteskapade auch immer wieder in Cottbus und in der Umgebung gegen Andersdenkende, gegen Linke, gegen Ausländer oder gegen andere Fußballvereine. Sven, wie würdest du das einschätzen? Wie schätzt du die Szene in Cottbus ein und was weißt du vielleicht noch mehr darüber?
Du hattest eben gesagt, Inferno Cottbus sei eine Ultragruppierung, das ist so nicht ganz richtig. Also vielleicht kurz zur Geschichte von Inferno Cottbus. Man konnte, als die 99 gegründet wurden, sie als eine Art Dachverband sehen, also eine Art Verband, der quasi alle Fans unter diesem Dach eben versammeln wollte, die für die Stimmung und eben auch ganz am Anfang eine Ultrakultur tatsächlich wollten. 3 Jahre später, also 2002, hat der Verein aber ein Erscheinungs- und Auftrittsverbot gegen Inferno Cottbus verhängt und es hat die Szene gespalten, also die Cottbuser Fanszene. Daraus sind noch 2 andere Gruppen entstanden, die dann mehr in Richtung, ja, wenn man so will, in Richtung Ultragruppierungen sich entwickelt haben, die aber mittlerweile auch keine Rolle mehr spielen oder wie Ultima Raka, also eine Ultragruppierung dann von Cottbus, auch auf Druck von Inferno dann den Support quasi eingestellt hat.
Was war mit denen? Also warum hat das denen nicht gepasst, den Inferno-Jungs?
Wenn man es ganz grob formulieren will, also es wäre jetzt auch zu viel, da genauer drauf einzugehen, aber Ultima Raka hat sich in Anführungsstrichen als unpolitisch dargestellt. Es gab mal ein Spiel von Cottbus im Jahr 2016 gegen Babelsberg, da hatte die Gruppe Ultima Raka einen Transparent hochgehalten, da stand drauf, für Zecken sind wir Nazis und für Nazis sind wir Zecken.
Das reicht schon, um unpolitisch zu sein.
Genau, also es geht halt im Endeffekt darum, Ultima Raka versucht tatsächlich eben so ein bisschen weg von Inferno zu kommen, aber auf Druck eben von Inferno und auf Druck von diesem eher unpolitischen oder vielleicht sogar eher etwas links angehauchten Ultratums hat man dann eben den Support einstellen müssen oder hat von sich aus dann gesagt, dass man den Support eben einstellt aufgrund von der Bedrohungskulisse eben durch Inferno. Genau, aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, nach diesem Erscheinungs- und Auftrittsverbot und wenn man so will aus dieser Spaltung oder aus der Trennung in eben drei Gruppierungen, hat sich Inferno dann eben zu einem Sammelbecken für organisierte Neonazis, Hooligans und Kampfsportler entwickelt. Unter anderem auch, und das ist vielleicht auch für Cottbus dann eben ganz interessant, ein gewisser Markus Waldzug, der da mitmacht. Und wenn man mal googelt, wer Markus Waldzug ist, dann kommt man darauf oder denkt sich, huch, der war ja mal deutscher Meister im Kickboxen und zwar 2011.
Ja, hoffentlich kommt er jetzt nicht bei mir vorbei, Alter.
Das wäre unangenehm für dich. Ich wohne zum Glück relativ weit weg. Also bei mir ist ein Hausbesuch eher unwahrscheinlich. Was man zu Markus Waldzug in diesem Zusammenhang auf jeden Fall sagen muss, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was dann eben das Interessante an Cottbus ist. Markus Waldzug hat ein Modelabel gegründet. Das nennt sich Label 23 Boxing Connection. Und das ist quasi, ja, wenn man so ein bisschen schaut, es gibt relativ viele Leute, gerade in Ostdeutschland, die dieses in Anführungsstrichen scheinbar unpolitische Label 23 eben auch tragen. Und das ist aber halt sehr stark vernetzt eben in der Kampfsport-Hooligan-Szene und wird da halt relativ von vielen Leuten getragen, gibt sich nach außen erstmal unpolitisch. Und es gibt aber noch andere Marken, die dann einen viel offeneren Umgang auch mit der rechten Szene pflegen. Aber da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal ausführlicher drauf zu sprechen.
Ich finde, erklär doch nochmal ganz genau, welche Verbindung Markus Waldzug zu Inferno Cottbus hat, wie er jetzt erstmal, um jetzt mal so ein bisschen deduktiv vorzugehen, was hat er jetzt erstmal mit Inferno Cottbus zu tun? Nochmal ganz, ganz genau.
Markus Waldzug ist eigentlich, wenn man so will, einer der Gründungsmitglieder oder gehört zur Gründungsorganisation von Inferno Cottbus und ist darüber hinaus auch als, ja, Neonazi-Hooligan bekannt. Wie gesagt, hat natürlich dadurch auch einen ganz guten weltweiten Kick, dass er eben dieser deutsche Meister geworden ist. Aber er hat halt relativ viel Bekanntheit durch die unterschiedlichsten Aktivitäten auch erreicht. Aber das Wichtigste jetzt in Bezug auf Waldzug ist natürlich erstmal, dass er eben, wie gesagt, zur Gründungsgeneration von Inferno Cottbus gehören soll.
Die spannende Frage daran ist natürlich, ist er Fußball-Hooligan, der rechts ist, oder ist er ein Rechter, der ein Fußball-Hooligan ist? Also so in dem Sinne, ist er beides? Ist er das für sich gesehen beides? Oder gehört es irgendwie elementar zusammen? Ne? Also, oder nutzt er vielleicht auch diese Strukturen aus der Fußballszene, aus der Skinhead-Hooligan-Szene im Fußball, um rechtsextrem zu agieren? Oder halt auch umgekehrt, um einfach sich zu vernetzen? Und deswegen möchte ich einfach nochmal so ein bisschen, um so ein paar Fakten abzuarbeiten. Man kann mal in den Verfassungsschutzbericht 2017 einfach mal reingucken, was denn Inferno Cottbus, also was Inferno Cottbus eigentlich ist, und weil sie sind dort aufgeführt. Und zwar offensichtlich natürlich, wie wir ja schon gesagt haben, als rechtsextremistische Fußball-Hooligans. Dafür gibt es ganz viele Beweise, antisemitische Sprüche auf Fußballspielen, zum Beispiel gegen Babelsberg, dass er eher als linker Verein anerkannt ist.
Zitier's.
Da kann
Zitier's.
Man. Was?
Zitier's.
Zitier's. Arbeit macht frei, Babelsberg 03 wurde zum Beispiel gerufen. Ja, also für die ganz Unwissenden, Arbeit macht frei steht am Konzentrationslager Auschwitz. Also damals von den Nazis da dran geschrieben.
Am Eingangstor,
genau,
sollte man noch dazu sagen.
Ans Eingangstor, also Arbeit macht frei. Also man muss sich das vorstellen. Also es wurde quasi dem Konzentrationslager und den Leuten, die dorthin deportiert wurden, den Juden und Jüdinnen, die dahin deportiert wurden, wurde im Endeffekt auch noch gesagt, so Arbeit würde frei machen. Und sie, also es ist also wirklich perfide.
Ein gruseliger Euphemismus.
Ja, in Buchenwald zum Beispiel, Konzentrationslager, steht in dem Zusammenhang jedem das Seine. etwas, was sehr oft gesagt wird, sollte man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, ob man das in seinen alltäglichen Sprachgebrauch aufnehmen möchte, wenn man das weiß. Also dort steht jedem das Seine, also sowas von wegen, sie haben es ja verdient.
Genau, und vielleicht, also, ja, da noch anschließend, es ist aber nicht nur so, dass da irgendwelche antisemitischen Plakate gegen vermeintlich oder gegen tatsächlich linke Fußballclubs gebracht würden, sondern auch beispielsweise gegen Dynamo Dresden. Da gab es mal einen Banner, stand einfach nur Juden drauf und das D von Juden war eben das Logo von Dynamo Dresden, nur als zweites Beispiel noch zu nennen.
Genau, um noch weiter kurz, was ich eigentlich sagen wollte mit dem Verfassungsschutzbericht. Da steht, die rechtsextremistischen Fußball-Hooligans Inferno Cottbus des 1. FC Energie Cottbus verfügen zusammen mit ihrer Nachwuchsorganisation Unbequeme Jugend Cottbus über ein Personenpotenzial im hohen zweistelligen Bereich. Das geht dann, da steht noch ganz viel mehr. Aber da steht dann unter anderem auch, durch die mediale Berichterstattung und die Furcht vor einer vor einem behördlichen Verbot, weil einige Mitglieder auch bereits zur Widerstandsbewegung in Südbrandenburg Spreelichter gehörten, hat Inferno Cottbus gesagt, wir lösen uns jetzt auf. Der Verfassungsschutz selber sagt, es ist ein Lippenbekenntnis, weil sie weiter unterwegs waren. Sie sind unter anderem zusammen alle gemeinsam schön Klassenfahrt gemacht nach Gera zu Rock für Deutschland, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben. Und jetzt habe ich, und das, um diesen ganzen Block, den ich hier gerade rumgelabert habe, zu Ende zu führen, ich fragte ja, ist Inferno Cottbus, ist es ein, sind es Nazi-Hooligans, sind es Hooligans, die Nazis sind, etc. Es zeigt sich, es ist mehr, es ist natürlich auch ein Organisationspunkt, eine Organisationsstruktur für rechte Strukturen, die natürlich weit über Fußball hinausgehen. Es geht nicht nur ums Fußball, es geht da natürlich auch um die rechten Strukturen. Und vor allem in dem Zusammenhang kann man ja mal kurz über die Widerstandsbewegung in Südbrandenburg, die Spreelichter, sprechen, Sven. Was sind die eigentlich?
Also die Spreelichter sind, oder das heißt sind, sie waren eine relativ aktive Gruppe, die ein bisschen, ja, wenn man so will, so eine Art Alleinstellungsmerkmal hatten. Ich weiß nicht, viele werden sie kennen, ist wahrscheinlich Quatsch. Es wird wahrscheinlich noch einige Menschen geben, die sie kennen. Die haben früher relativ viele YouTube-Videos gemacht unter dem Motto Die Unsterblichen. Also es war, ja, ich glaube, so Anfang der 2010er, 2010 bis 2012. Da haben die clandestinen Fackelmärsche in einzelnen Städten, oder in der Städten ist vielleicht übertrieben, in irgendwelchen Dörfern durchgeführt, sind da mit 20, 30, 50 Leuten hin, haben einen Fackelmarsch gemacht, haben sich alle weiße Masken aufgesetzt und haben eben damit gegen diesen angeblich drohenden Volkstod demonstriert und haben das Ganze dann relativ martialisch aufgebaut und halt bei YouTube hochgeladen, sind auch dadurch in Erscheinung getreten, dass man relativ stark gegen Medien vorgegangen ist. Man hat, ich glaube, die krasseste Geschichte, die ich gerade noch in Erinnerung habe, ist, dass man Anschläge auf das Redaktionsgebäude der Lausitzer Rundschau in Spremberg verursacht hat. Ich meine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann wurde da auch ein Schweinekopf vor der Tür abgelegt, ja, so als relativ starke Drohung. Und gesagt, die haben halt relativ viel eben so Flashmob-artige Demos eben auf die Beine gestellt, haben sich aber dann 2012 eben aufgelöst, weil man eben die Vermutung hatte, dass ja man eben wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung angezeigt wird und hat dann eben ja von sich aus 2012 gesagt, wir verschwinden lieber mal aus dem Blick der Öffentlichkeit. Und da auch wieder, um den Bogen zurückzuspannen auf den schon angesprochenen Markus Waldzug, im Rahmen des Verbots oder des Verbotsverfahrens gegen die Spreelichter wurde eben auch gegen ihn ermittelt und in dem Zusammenhang wurde auch seine Wohnung durchsucht und das auch nochmal interessant ist eben in Bezug auf Waldzug, die Spreelichter haben eben nicht nur diese Demonstrationen organisiert, sondern die haben auch sogenannte nationale Kampfturniere unter dem Motto Leben heißt Kampf organisiert. Genau, und das ist halt auch nochmal was da eben so eine Rolle spielt, weil Markus Waldzug ja danach eben, also man muss sich das vorstellen, das war 2009, wo diese Turniere oder seitdem diese Turniere organisiert wurden, ähnlich wie in Sachsen, gab es die dann eben auch in Brandenburg. Und dieser Markus Waldzug, der da eben auch mitgekämpft hat, wird 2 Jahre später deutscher Meister beim World Kickboxing Network.
Das ist ja voll unfair für seine Gegner, wenn er so ein krasser Kickboxer ist und dann dabei so Nazi-Kämpfen mitmacht. Neonazi-Kämpfen.
Das stimmt, aber ich glaube, wenn wir jetzt auf
Ich habe kein Mitleid mit seinen Gegnern. Wir haben es verdient, aber er hätte es auch verdient gehabt.
Wenn wir auf dieses Thema weiter eingehen, das ist, glaube ich, nochmal eine extra Folge. Es gibt ja so eine Kampagne, die nennt sich Runter von der Matte und da gibt es relativ viele, auch relativ aktuelle Geschehnisse, wo Neonazi-Kampfsportler eine viel größere Aufmerksamkeit kriegen, nämlich beim Run Ultimate Fighting beispielsweise. Aber das ist ein anderes Thema, sprechen wir ein anderes Mal drüber.
Ja, wir haben ja jetzt sehr viel über diese Person geredet, die ja irgendwie eine Schlüsselrolle spielt offensichtlich. Und dann, das ist ja auch mal ganz interessant, dann lösen sich diese Gruppierungen immer auf. weil es droht, dass gegen sie ermittelt wird wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und ich habe ja schon gesagt, das ist ja dann immer erstmal dieser Begriff, da spielt ja auch rechtsextrem, das steckt jetzt in dem Wort zum Beispiel gar nicht drin. Und das ist vielleicht auch irgendwie eine ganz gute Überleitung, um nochmal darüber nachzudenken, weil tatsächlich ist das, was diese Gruppen oft tun und was vor allem jetzt in Cottbus auch rausgekommen ist, in denen sich diese Szene so vernetzt hat, unter auch Markus Waldzuck, der damit wohl auch sehr viel zu tun hat, ist diese Szene nicht nur rechtsextrem kriminell, also nicht nur wegen irgendwie Hassverbrechen kriminell oder weil sie irgendwie Linke oder Ausländer vermöbeln. Nein, die sind organisiert kriminell mit mafiösen Strukturen. Und das ist, glaube ich, auch ein wirklich super interessanter Punkt, der jetzt rauskam bei den Razzien oder mit dieser Aktion der Polizei in Cottbus. Sven, vielleicht kannst du da nochmal mehr erklären zu. Du kennst dich damit, glaube ich, ganz gut aus.
Ja, also was du halt vorhin bei den Durchsuchungen unterschlagen hast. Es gab zwar die meisten, also das heißt, musst dich ja nicht dafür entschuldigen.
Ich wollte einen Spannungsbogen, das jetzt aufzulösen.
Ich wollte gerade sagen, du hast einen sehr guten Spannungsbogen aufgebaut, denn du hast unter anderem nicht erwähnt, es gab nämlich nicht nur in Cottbus Durchsuchungen, sondern auch irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin, aber auch in Spremberg. Und Spremberg ist dahingehend interessant, weil eben zum einen die Spreelichter relativ stark in Spremberg eben auch vertreten waren, aber auch, und jetzt begeben wir uns hier auf gefährliche Fahrwasser, denn in Spremberg gab es oder gibt es, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sie immer noch gibt, aber es gab einen Rockerclub, Gremium MC, und dieser Gremium MC, gerade das Spremberger Chapter, so nennt man das ja in den Kreisen, hat, ich glaube es war 2000...
Für alle, die nicht Sons of Anarchy geguckt
genau,
haben.
Genau, auf jeden Fall hat dieses Spremberger Chapter schon relativ früh auf viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Es gibt dort nämlich ein sehr interessantes Video, so ein Musikvideo dazu. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann kommen da komische Begriffe in diesem Video. So Treue und Ehre werden genannt. Also wenn man so will, Bezüge zur SS. Was aber auch noch viel interessanter ist, auf einem der Motorräder, es ist zwar offiziell verpixelt, aber man kann es relativ gut lesen, dass auf dem Motorrad, also ist so ein weißer Tank und auf dem weißen Tank steht halt in schwarzer altdeutscher Schrift White Power. Und also kann man da auch nochmal erkennen, okay, dieses Gremium MC ist halt, wie gesagt, eine kriminelle gehört sehr stark in den Bereich der organisierten Kriminalität, hat aber auch, und zwar gerade das Spremberger Chapter, sehr starke Bezüge in die rechte Szene.
Okay, das heißt, wir haben Markus Waldzuck, den rechtsextremen Kickbox-Weltmeister in Cottbus. Markus Waldzuck hat Verbindung zu, ist quasi Gründungsmitglied von Inferno Cottbus, ehemaliges Mitglied von den Spreelichtern, über die wir gesprochen haben. Diese Spreelichter haben, wie du gerade erklärt hast, Verbindung zu kriminellen Rockern. Hab ich das so richtig zusammengefasst?
Genau, hast du. Und ich habe aber noch einen sehr interessanten Menschen vergessen in diesem Zusammenhang. Und zwar auch jemanden, der als Hintermann bzw. Organisator dieser Spreelichter gehört. Und das ist ein gewisser Mike Bunzel. Mike Bunzel, wie gesagt, ist ein Cottbusser Rechtsanwalt und war, und jetzt wird's vielleicht ein bisschen witzig, der war eine ganze Weile Richter in Bayern, Lichtenfels als, ich will nicht lügen, Zivilrichter war er, meine ich, bis er eben aufgefallen ist oder aufgeploppt ist, dass er Sänger der Band Hassgesang ist. Hassgesang ist eine Band aus der...
Toller Name.
Richtig, aus der rechten Szene, Überraschung natürlich aus Cottbus, haben zwei Alben veröffentlicht. Gibt es seit Anfang der 2000er und der Verfassungsschutz Brandenburg stufte 2011 die Band als Projekt eines einzelnen Rechtsextremisten aus dem Raum Telto ein, der im Studio die Musik meist allein einspiele und für Live-Auftritte zusätzliche Musiker heranziehe. Und die Band sei der verlängerte musikalische Arm der Neonazi-Szene in Südbrandenburg um das eben 2012 verbotene Portal Spreelichter. Und ja, er gehört eben quasi als einziger Bekannter zu dieser Besetzung der Band. Und der war halt eine ganze Weile Richter. In Bayern, ist dann eben rausgeflogen und ist mittlerweile Rechtsanwalt in Cottbus.
Ja, also wir sehen alle Wege führen nach Cottbus. Und deswegen möchte ich hier dann nochmal explizit auf Cottbus eingehen, und zwar jetzt auf das, was wir jetzt angedeutet haben. Diese kriminellen Strukturen, die vermischen sich quasi so mafiöse kriminelle Strukturen, wo es tatsächlich weniger wahrscheinlich um die Ideologie geht, sondern um Macht, um Geld, um Revierstreitigkeiten mit anderen Gruppen. Und das hat sich wohl in den letzten Jahren, das zeigen jetzt diese Ermittlungen oder diese Ermittlungsergebnisse zeigen das jetzt auch, hat sich in Cottbus ein wirklich sehr, sehr unheimliches Netzwerk von kriminellen Neonazis gebildet. die teilweise auftreten wie Rocker, das ist in der Türsteher-Szene sind die aktiv, mit Verbindung auch zur Fanszene, hatten wir ja alles schon erklärt, und unser Kickbox-Weltmeister ist dann ist dort ein wichtiger Vernetzungspunkt, heißt es. Und das Spannende daran ist wirklich, der Grund wohl für eine auch Professionalisierung oder Vernetzung dieser Neonazi-Strukturen aus verschiedenen Bereichen in Cottbus und Umgebung ist wohl daraus hervorgegangen, dass es so Gebiets- und Machtstreitigkeiten mit den Hells Angels in Cottbus gab. Also die, sagen wir mal, in dem Fall wohl eher unpolitischen Hells Angels, denen es halt irgendwie nur um Türsteher, Schutzgelderpressung, was weiß ich, Drogen und Prostitution geht, hatten einen Machtkampf geliefert mit solchen kriminellen, mafiösen Neonazi-Strukturen. Und man muss ja fast sagen, leider haben wohl diese Neonazi-Strukturen gewonnen. Also keine Sympathie für die Hells Angels, aber in dem Fall weiß ich nicht. Genau, und ich wollte jetzt dann dir nochmal die Frage stellen, Sven, passiert sowas öfter? Erlebst du das öfters auch oder hast du es in der Vergangenheit öfters erlebt, dass sich sowas entwickelt?
Also vielleicht darauf nochmal bezogen, um nochmal den Herrn Walzow kurz ins Gespräch zu bringen. Der soll nämlich im Februar 2013 in Cottbus ein Mitglied der Hells Angels abgestochen haben, wurde dafür zu einer Haftstrafe verurteilt. Und seit 2016, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist er wieder aus dem Knast und eben auch wieder in der Neonazi-Szene aktiv. Was man zu diesen ganzen Rocker-Geschichten sagen kann oder laut Informationen des Verfassungsschutzes ist es witzigerweise der Hells Angels MC, der über die meisten Neonazi-Mitglieder verfügt. Es hat immer relativ viel mit der regionalen Verankerung auch der einzelnen Rockerclubs zu tun. Denn in anderen Bundesländern, das ist jetzt nicht unbedingt auf Brandenburg gemünzt, aber in anderen Bundesländern sind beispielsweise dann auch die Hells Angels die, wo relativ viele Neonazis dann Mitglieder sind. Ich meine, es ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, es ist vor allem in Baden-Württemberg, wo relativ viele Neonazis bei den Hells Angels sind. In Sachsen beispielsweise sind viele bei den Bandidos. Also im Endeffekt kann man das so sehen, Neonazis gehen halt da rein. Was man aber auch sagen muss, sie kommen dort nicht in Führungspositionen. Also man wird zwar Mitglied von diesen Rockerclubs, egal welcher es ist am Ende, aber man steigt da nicht in Führungspositionen auf, außer man gründet eben eigene Rockerclubs, die es dann auch eben gibt, oder man hat eben ja das Glück oder die Möglichkeit, wie eben in Brandenburg mit dem angesprochenen Gremium MC, dass man eben quasi da sowieso die Mehrheit der Mitglieder stellt. Also man muss da so ein bisschen sagen, okay, im Endeffekt spielt es für die Neonazis keine Rolle, wenn man so will, in welchem Club man ist. Hauptsache, man ist in einem dieser Clubs und da gibt es dann auch mal relativ häufig ja eben die auch Wechsel und ähnliches. Aber was eben für viele auch ein Problem ist, dass eben relativ viele in Anführungsstrichen Ausländer bei diesen Clubs sind. Und gerade bei dir in Berlin ist es ja so, dass da der Ausländeranteil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sehr, sehr hoch ist bei diesen Rockerclubs und dass dadurch eben natürlich auch in Berlin eher wenig Neonazis dabei sind und man dann eben ja eben auf diese in Anführungsstrichen deutschen Clubs wie beispielsweise den Gremium MC ausweicht.
Im Endeffekt hast du ja jetzt gesagt, okay, also weil ich jetzt so ein bisschen, auch ein bisschen ironisch die Hells Angels in Schutz genommen habe gegen diese Neonazis, sollte man auf keinen Fall tun, war auch nicht so gemeint, weil dort sind auch ein Haufen Nazis drin, ne? Neonazis
genau.
Drin. So habe ich das jetzt verstanden. Genau. Ich weiß nicht, ich meine, das ist jetzt natürlich sehr spekulativ, aber warum ist es in Cottbus dann anders gelaufen? Und weil dort ist ja quasi die Gegenstruktur, die sich entwickelt hat zu den Hells Angels, jetzt nicht ein klassischer Neonazi-Motorradclub, sondern irgendwie ein weirdes Gebilde aus ganz vielen verschiedenen Menschen. Und warum ist das dort anders gelaufen oder warum haben sie nicht einfach gesagt, wir Neonazis machen halt bei den Hells Angels mit?
Am Ende kann ich sie tatsächlich einfach nicht sagen, weil ich da die genauen Beweggründe nicht kenne. Aber wenn ich es eben richtig in Erinnerung habe, dann ist es eben tatsächlich auch mit auf diesen Gremium MC mit zurückzuführen, weil der eben da vorher schon aktiv war, eben in Spremberg und dann von Spremberg eben aus auch auf Cottbus ausgestrahlt hat, weil eben auch viele Mitglieder aus Cottbus kamen. Man muss sich das ja auch immer so vorstellen, man darf jetzt nicht denken, okay, dieser Motorradclub heißt zwar dann eben Gremium MC Spremberg, aber das heißt natürlich nicht, dass diese Mitglieder nur in Spremberg aktiv sind, sondern die haben natürlich auch in Cottbus ihr Wirken und das ist eben auch so der Punkt. Man geht natürlich nicht unbedingt in die größeren Städte, sondern man weicht eben aufs Land auf, weil man da eben auch zum Teil größere Strukturen hat, größere Räumlichkeiten auch erwerben kann für wenig Geld und von da aus eben auch viel besser eben wirken kann. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, der Einfluss von Ermittlungsbehörden ist auf dem Land meistens schwächer. Man muss sich ja auch überlegen, du hast es ja schon angesprochen, diese Rockerclubs verdienen ihr Geld ja mit den unterschiedlichsten kriminellen Machenschaften. Offiziell bewiesen ist das natürlich meistens nie, aber es geht relativ oft um Schutzgeld, Erpressung, Prostitution, Drogen, Anabolika-Verkauf, all solche Sachen. Es wird natürlich keiner, der Schutzgeld zahlt, oder nur in den allerseltensten Fällen werden Leute zur Polizei gehen und sagen, hier, die Kollegen erpressen Schutzgeld von mir. In dem Moment, wo sie es machen, haben sie sich wahrscheinlich ihre Zukunft verbaut, wenn man es jetzt mal ganz salopp...
Ja, oder ihre Gesundheit.
Genau, also ja, Zukunft, Gesundheit läuft ja aufs Gleiche hinaus.
Ja, Zukunft hört sich so wirtschaftlich an.
Achso, ja, im Endeffekt geht es um beides. Also wenn sie Glück haben, geht es nur um die Zukunft. Wenn sie Pech haben, geht es halt um die Gesundheit. Vielleicht kann man es so kurz zusammenfassen. Worauf du aber hinaus willst, also man muss ja auch tatsächlich sagen, in Cottbus ist es ja wirklich relativ viel und die unterschiedlichsten Organisationen, die da zusammenlaufen. Es geht da ja eben nicht nur um Hooligans oder um Kampfsport, sondern, das muss man ja auch festhalten, es gibt da relativ viele unterschiedliche, zum Teil auch Klamottenläden, Rechtsrock-Labels, die auch aus Cottbus kommen und eben auch Türsteher-Szenen. Und da wird es halt nochmal doppelt interessant, denn diese Türsteher-Szenen kontrollieren, also ist ja immer so eine Vermutung, auch das ist natürlich nicht offiziell bewiesen, aber im Endeffekt gehen die meisten Menschen davon aus, Türsteher-Szenen kontrollieren natürlich auch, welche Drogen in welchen Laden reinkommen können. Das heißt, man hat da auch wieder diese Verbindung zur organisierten Kriminalität. Und was da auch nochmal speziell ist, diese Türsteher-Szenen oder Ordner-Szenen sind dann natürlich eben auch beim Verein FC Energie Cottbus tätig gewesen oder immer noch tätig. Also man hat eben quasi eine Hegemonie übernommen, was ja Großteile der lokalen Szene angeht.
Ich möchte auch nur noch mal, weil du gerade viele verschiedene Dinge angesprochen hast, die im rechtsradikalen Bereich in Cottbus abgehen, also verschiedene Organisationen etc., möchte ich noch mal kurz in den Verfassungsschutzbericht 2017 reingucken, einfach nur für die Facts so und damit wir auch so ein bisschen Eigenrecherche machen und nicht nur Zeitungsartikel nachlesen, noch mal so einen schönen Überblick geben, weil die haben das dann schön aufgeführt. Das ist 2017. Die Zahlen, die jetzt in Verbindung zu der Razzia genannt wurden, waren ein bisschen höher. Das heißt, es gibt wohl schon neuere Zahlen. Die sind aber jetzt noch nicht offiziell veröffentlicht, sondern jetzt nur im Kontext dieser Razzia. Deswegen sage ich mal, was in dem Verfassungsschutzbericht 2017 drin steht. Das rechtsextremistische Personenpotenzial in Cottbus sei 160. 2016 waren es 145. In dem Kontext der Razzia wurde jetzt von 170 gesprochen. Also Tendenz steigend. Rechtsextremistische Parteien, die in Cottbus aktiv sind, ist die NPD und die JN ist unterwegs. Die rechtsextremistischen Organisationen, die es gibt, also da zählen dann Kameradschaften, Freie Kräfte und sowas darunter und halt offensichtlich Inferno Cottbus, also das ist Inferno Cottbus. Das ist auch die identitäre Bewegung, da können wir vielleicht auch nochmal kurz drüber reden gleich, und die Ortsgruppe Cottbus. Immobilien sind keine aufgeführt. Bands, Frontalkraft, Hausmannskost. Tatsächlich die Band, die du vorhin erwähnt hast, steht da jetzt nicht drin. Ich weiß nicht, also von diesem Anwalt. Ich weiß nicht, ob die sich aufgelöst hat oder der nicht mehr aktiv ist. Liedermacher gibt es einen Steen und AK Solingen. Genau. Und Vertriebe ist es das Rebel Records. Also die verkaufen wohl Musik und Textilien. Und Black Legion, auch Label, Vertrieb und ein Laden. Das ist, sagt der Verfassungsschutz über Cottbus und über die rechtsextremen Organisationen und Läden und was auch immer. Nur so viel dazu. Möchtest du dazu noch irgendwas sagen? Ist dir was aufgefallen?
Ja, was in diesem Verfassungsschutzbericht nicht auftaucht, sind die anderen Verbindungen, die, um nochmal wieder auch ein bisschen auf Inferno zurückzukommen, die natürlich nicht angesprochen werden, weil der Verfassungsschutz nun mal ja nicht immer der sonderlich Beste ist, was nicht drin steht. Sind beispielsweise noch die Verbindungen von Inferno Cottbus. Inferno Cottbus hat zum Beispiel relativ gute, enge Beziehungen zu den NS-Boys. Die NS-Boys sind die New Society Boys aus Chemnitz, auch Fußballverein. Die Verbindung ist da, glaube ich, relativ klar, worum es eigentlich geht. Und was man eben bei Inferno noch relativ stark hat, was oftmals auch so ein bisschen unterschlagen wird, sind die sehr guten Beziehungen, die Inferno nach Polen hat, nach Tschechien hat und nach Ungarn.
Ist ja auch geografisch irgendwie naheliegend.
Genau, es ist naheliegend. Jetzt fällt mir nur der Name des Vereins aus Polen gerade nicht ein, aber das ist, glaube ich, auch nochmal relativ interessant, weil wenn man sich die polnischen oder die osteuropäischen Hooligan-Strukturen mal genauer anschaut, dann merkt man, dass es gerade da relativ oft auch um ja in Anführungsstrichen mafiöse Strukturen geht, die sehr, sehr weit über den Fußball hinausragen. Geht ja sogar so weit, dass dann diese Hooligan-Strukturen bei einzelnen Vereinen auch ja die Führungsriegen des Vereins an sich besetzen können und eben auch dafür sorgen, um den Blick nochmal weiterschweifen zu lassen nach Russland, wo man sich eben auch das Vorbild genommen hat mit Dennis Nikitin von White Rex, von diesem relativ bekannten großen Neonazi-Label aus Russland eben und eben auch diese Verbindung zur Kampfsportszene, was eben auch nochmal zeigt, okay, man ist relativ stark vernetzt, man ist relativ gut vernetzt und man nimmt sich eben auch Osteuropa mehr und mehr zum Vorbild, um eben auch ja für sich zu lernen, viel für ja die eigene Stärke auch zu tun, um eben auch zu zeigen, wo man genau dran ist.
Du hast ja jetzt auch schon die Verbindung angesprochen, die es natürlich auch zwischen den Fußballvereinen gibt. Du hast jetzt vor allem Ostdeutschland erwähnt, wo natürlich sich die Hooligans-Gruppierungen, die rechtsextremen Hooligan-Gruppierungen offensichtlich auch vernetzen. Ich möchte in dem Zusammenhang aber wirklich auch nur nochmal anmerken, es gibt extreme rechte Hooligan-Strukturen, gibt es auch in westdeutschen Vereinen, auch bei Vereinen, an denen man jetzt erstmal nicht denkt. So bei Borussia Dortmund, da kennt man es irgendwo. Klar, da gibt es Riot 0231, das ist eine rechtsextreme Hooligan-Gruppe. Aber auch in Bremen gibt es die Standarte so, da Bremen ist jetzt wahrscheinlich für den allgemeinen Fußballfan jetzt nicht unbedingt dafür bekannt. Worauf ich aber damit hinaus will, ist jetzt zu sagen, die gibt es auch in Westdeutschland und vielleicht um gegen Ende nochmal auf ein bisschen rauszugehen aus den Strukturen an sich, war ja in diesem ganzen Zusammenhang mit dem Fußballverein Energie Cottbus auch jetzt natürlich ganz interessant. Wie geht man mit der Stadt Cottbus um? Es war jetzt wieder in Ostdeutschland, nach Chemnitz, halt jetzt wieder eine Stadt, wie gesagt, in Ostdeutschland, die in die Öffentlichkeit rückt wegen irgendwie rechter und rechtsradikaler Problematiken. Und da hat sich ja der Trainer von Energie Cottbus indirekt mal irgendwie aufgeregt jetzt und hat geschrieben, hat gesagt, auf einer Pressekonferenz hat er gesagt, wenn in Cottbus nur ein bisschen etwas passiere, heißt es, wie schlimm die Cottbusser, dieser Verein und die Region sei. Wann hört das endlich auf? Wann werden wir wie Menschen und genauso wie die anderen 19 Vereine in dieser Liga behandelt? Das hört wahrscheinlich nie auf. Was haben wir verbrochen? Ich bin kein Mensch, fünfter Wahl. Ich sag ganz ehrlich, er hat wahrscheinlich nichts verbrochen und die Spieler des FC Energie Cottbus auch nicht. Aber es ist offensichtlich was passiert in Cottbus. Und das jetzt so abzuwatschen, ist natürlich extrem schwierig. Aber trotzdem, Sven, die Frage, wie extrem sind diese Erkenntnisse, die jetzt kamen nach dieser Razzia? Wie einzigartig vielleicht auch? Ist das wirklich eine Struktur, die... Oder ist es eine Struktur, die vielleicht auch vergleichbar ist mit anderen Städten, vielleicht auch mit westdeutschen Städten? Wie würdest du das einschätzen jetzt nochmal?
Es gibt ähnliche Strukturen, es gibt natürlich auch immer Vergleiche. Was bei Cottbus natürlich noch eine wichtige Rolle spielt, ist das, dass man sich, auch wenn der Trainer das ein bisschen anders sehen will, immer auch erstmal an die eigene Nase fassen muss. In dem Fall ist es halt so, dass Inferno Cottbus gefühlt 20 Jahre lang machen konnte, was es wollte. Auch weil es offiziell zwar dieses Begehungsverbot gab, aber trotzdem im Endeffekt immer wieder das Banner auftauchte, gerade bei Auswärtsspielen beide, also sowohl Inferno als auch die Jugendgruppe immer wieder auftauchten. Und weil man eben auch als Verein nicht genug dagegen getan hat. Das heißt, natürlich muss man sich da als Verein, als Stadt, als Ermittlungsbehörden auch an die eigene Nase fassen. Aber eben auch nicht nur als Verein, sondern beispielsweise auch als Verband, um das auch nochmal mit reinzunehmen. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, das war auch ungefähr vor 2 Jahren. Da war Spiel Cottbus gegen Babelsberg in Babelsberg. Und danach gab es natürlich, weil es Brandenburg-Derby war, Pyrotechnik von beiden Seiten, wie man es nicht anders erwartet hätte. Es gab aber auch Hitlergrüße und die von dir angedeuteten Sprüche. Und es gab von einem Mann mit einem roten Irokesen den Spruch Nazi-Schweine raus. Danach gab es eben ein Urteil vom Nordostdeutschen Fußballverband und der Nordostdeutsche Fußballverband hat dieses Nazi-Schweine raus im ersten Satz der Urteilsbegründung gegen Babelsberg mit drin gehabt. Hitlergrüße und die rechten Äußerungen von Cottbus-Fans haben aber keinen Einfluss in das Urteil bekommen. Es gab einen relativ großen Protest, es gab eine relativ große Protestwelle, es hat aber grundlegend erstmal nichts dran geändert und da ist, um eben dann auf die Frage von dir jetzt wirklich zu antworten, wenn man es so will, ist das das strukturelle Problem, dass beispielsweise jetzt eben im Nordostdeutschen Fußballverband genau das eben problematisiert wird. Nazi-Schweine raus fließt eben in das Urteil mit ein. Man hat dann versucht, so zu tun, als ob das natürlich gar nichts damit zu tun hätte, sondern dass es nur im Schiedsrichterbericht stand. Deswegen kam es mit ins Urteil. Aber die Problematik ist immer, dass die Argumentation umgedreht wird. Und das ist tatsächlich ein strukturelles Problem, vor allem bei ostdeutschen Vereinen oder bei Verbänden. Das bestes Beispiel auch Roter Stern Leipzig. Ihr bringt die Politik überhaupt erst ins Stadion, deswegen kommen auch die bösen Nazis und verprügeln euch dann. Gern gesehenes Argument.
gilt. Ja, wie bei den Rechtsrockkonzerten hatten wir ja letztes genau, Mal schon. Ne? Also so die Gegendemonstranten sind eigentlich das Problem, weil sonst machen die halt einfach ihren rechtsradikalen Quatsch und nichts passiert.
Genau, also im Endeffekt ist es tatsächlich so, man macht quasi eine Umkehr der Problematik, ist aber tatsächlich nicht nur in Ostdeutschland so, sondern eben auch in Westdeutschland. Also je nachdem, wo man dann hinguckt, es gibt natürlich diese Fanprojekte, die geschaffen wurden, um eben auch gegen solche rassistischen oder problematischen eben Formationen im Fußball in den einzelnen Strukturen vorzugehen. Rechtsextremismus in den Hooligan-Strukturen war früher noch viel, viel stärker, hat sich auch durch das Aufkommen der Ultras tatsächlich ein bisschen abgeschwächt, weil sich Großteil der Ultras tatsächlich eher als antirassistisch oder zur Not halt nur unpolitisch gibt, aber tatsächlich eher ein bisschen ja die Fußballszene ins linkere oder was heißt ins ja in ein mittleres Spektrum gerückt hat, weg eben von diesen Hooligan-Nazi-Schlägern, die sich dann auch immer verbunden haben. Aber es hängt eben sehr, sehr stark von einzelnen Vereinen ab.
Also in dem Zusammenhang möchte ich nochmal sagen, ich bin ja wirklich kein Bayern-Fan. Das wissen auch die Leute, die mich kennen. Und Sven weiß das auch. Und ich bin auch international nicht so drauf, so, oh, das ist halt ein deutscher Verein. Da muss man für die sein. Nee, bin ich nicht. Ich reflektiere das auch, aber ich kriege diese Emotion gegen den FC Bayern nicht raus. Aber in dem Zusammenhang muss ich eine Lanze brechen, zum Beispiel für die Schickeria. Das ist ja eigentlich eine ganz korrekte Ultragruppe, politisch eine ganz korrekte Ultragruppe ist von München. Das finde ich cool. Ich wollte aber nochmal in dem Zusammenhang sagen, dass es hier diese Problematik gibt, dass man es vielleicht auch nicht sehen will mit dem Rechtsextremismus, sagen wir es in den Vereinen. Man hat halt so das Gefühl, dass so gesehen Rechtsextreme davon profitieren, dass Verantwortliche, ob es sei es jetzt in solchen Vereinen oder bei den Behörden, in der Verwaltung von ostdeutschen Städten vor allem, immer die größte Angst sind nicht Übergriffe von Rechtsextremen, sondern die größte Angst ist gefühlt immer, dass alle denken, hier gibt es Rechtsextreme. Und dadurch wird immer alles runtergeredet. Das ist halt absurd, weil das sind keine, es wird dann oft bekommt man dann halt immer das Gefühl, okay, die sind eh alle rechts, deswegen da sagen die nichts dagegen, deswegen sind die alle Ostdeutschen sind irgendwie Nazis. Und nein, ich glaube, das ist so eine Spirale der Angst davor, als irgendwie rechtsextreme Hochburg gesehen zu werden. Und deswegen neigen die Verantwortlichen oft dazu, Dinge nicht anzuerkennen. Und das ist aber ein Riesenproblem, weil wenn du diese Probleme nicht anfasst, dann ändern sich die Probleme nicht, werden nur noch schlimmer und irgendwann ist man dann halt ein rechtsextremes Nest. Und dann wollen keine Investoren mehr kommen, dann wollen keine Leute mehr hinziehen. Und dann haben natürlich irgendwie Landkreise, Städte oder vielleicht auch Vereine Probleme, weil dann gibt's auch keine Kohle mehr. Aber der falscheste Weg ist halt immer so zu tun, als gäbe es keine Probleme. Und ich glaube, das ist bei Rechtsextremismus ein ganz, ganz großes Problem, dass die Leute eigentlich immer nur wollen, wir wollen damit nichts zu tun haben und deswegen fast selber schon glauben, es gäbe kein Problem. Und deswegen würde ich in dem Zusammenhang nochmal die Frage stellen, ist jetzt vielleicht diese Razzia und diese ganze Ermittlungsgruppe Feuer, die das alles aufgedeckt hat, ist es vielleicht irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung und wurde da jetzt endlich mal durchgegriffen, Sven? Weil man muss dazu auch nochmal sagen, der Sprecher des Verfassungsschutzes Brandenburg hatte Anfang des Jahres schon gesagt, der Raum Cottbus ist aus Sicht des Verfassungsschutzes der Hotspot des Rechtsextremismus in Brandenburg. Es ist für uns als Verfassungsschutz ein toxisches Gebilde. Ist es vielleicht endlich mal so ein Anerkennen oder Eingestehen, dass es ein Problem gibt, was es früher irgendwie so auch nicht getan wurde?
Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage, die man nicht so einfach beantworten kann, würde ich an dieser Stelle sagen. Zum einen ist es natürlich, wenn man so will, ein Schlag gegen die Szene und eventuell auch gegen die Strukturen vor Ort.
Das ist erstmal gut.
Genau, erstmal ist es gut, ist halt die Frage auch, wie nachhaltig ist es und eben auch, wie sauber wird ermittelt, wie wird alles vorangebracht. Es kann natürlich auch sein, dass eben durch diesen Schlag jetzt nochmal eine größere Vernetzung entsteht beispielsweise und sich dann halt ähnliche ja auch Mechanismen in Bewegung setzen, wie beispielsweise in Thüringen, dass man eben jetzt anfangen muss, okay, Geld für die in dem Fall dann Betroffenen, in Anführungsstrichen Betroffenen sammeln muss, um eben die Gerichtskosten, die Prozesskosten zahlen zu können. Ich meine, einen guten Anwalt hat man ja schon. Kleiner Spaß am Rande.
Ja, aber okay, aber das kann ja jetzt nicht der Grund sein, warum die Ermittlungsbehörden jetzt sowas nicht hochnehmen. Also
nee, das auf jeden Fall nicht. Aber die Sache ist natürlich auch die, wenn man sich das überlegt, 2012, das war mein Fehler auch vorhin, 2012 haben sich die Spreelächer nicht aufgelöst, sondern wurden ganz offiziell verboten. Die Strukturen lebten trotzdem weiter, wie wir jetzt gesehen haben, spielen die Spreelichter halt eben auch in der ganzen neuen Struktur eine Rolle. Wahrscheinlich sind auch einige von den jetzt durchsuchten Wohnungen wieder ehemalige Spreelichter-Mitglieder gewesen. Es bleibt also tatsächlich die Frage, wie nachhaltig diese Razzia eben wirklich ist und in dem Sinne auch, wie nachhaltig die Ermittlungen dann sind, um eben die Szene wirklich zu schwächen oder ja sie vielleicht auch ganz zu
zerschlagen.
Zerschlagen, das wäre das Wort, was ich gesucht habe, genau. Man kann es aber im Endeffekt so einfach nicht sagen, denn im Endeffekt muss man da wirklich jetzt auch so ein bisschen die Ermittlungen abwarten. Ich wage aber ein bisschen zu bezweifeln, dass es wirklich einen nachhaltigen Effekt hat. Vor allem eben auch, weil es relativ lange gedauert hat, bis jetzt eben dieser Schlag angesetzt hat. Ich meine, die Problematik, die Recherchen dazu.
Ja, die brauchen halt auch erstmal Beweise. Also
richtig.
Zu früh sollte man sowas auch nicht auf zerschlagen oder reingehen.
Nee, das stimmt schon, aber wie gesagt, die sind jetzt im Endeffekt nicht groß neue Erkenntnisse, die wir hier gebracht haben, sondern das sind alles Sachen, die seit mehreren Jahren bekannt sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut zu sehen, dass Ermittlungsbehörden auch verstärkt gegen solche Strukturen vorgehen. War auch nicht immer der Fall oder man hat dann auch öfter mal ein Auge zugedrückt oder hat eben dann auch ja und über die unterschiedlichsten Möglichkeiten versucht, das kleinzureden. Deswegen ist es auf jeden Fall schon mal positiv zu sehen, dass da eben tatsächlich jetzt auch offiziell mehr getan wird.
Ja, Sven, das war jetzt irgendwie sehr, sehr, also so richtig überzeugt bist du nicht, merke ich. Also von der Ermittlungsarbeit oder dem Kampf gegen Rechtsextremismus dort in der Gegend. Ja, dann sag doch mal, was wäre denn in einer perfekten Welt die richtige Strategie, damit weiterzumachen? Was wäre vielleicht aber auch in der Vergangenheit die richtige Strategie gewesen, dass sich sowas gar nicht erst bildet? Um positiv rauszugehen, weißt du, um also nicht immer nur hier rumzuheulen, sondern mal handfeste Vorschläge machen. Wie soll das weitergehen?
Ja, um es vielleicht grob zu machen oder relativ kurz zusammenzufassen, der positive Effekt nach dieser Razzia in Cottbus ist natürlich, dass bei der Polizei in Brandenburg ein neues Sachgebiet beim Staatsschutz entstehen wird, der sich eben diesem Problemgebiet, dem, was eben auch hinter der Razzia steckt, das sich damit befassen wird, ist nur die Frage, warum es jetzt kommt. Wir leben im Jahr 2019, 2011. ist der NSU aufgeflogen und alle hatten ja gesagt, man zieht danach Konsequenzen, man will sich mehr dem rechten Terror widmen, man will sich mehr eben rechten Strukturen widmen. Warum dauert es dann 7 Jahre, bis in Brandenburg eben ein spezielles Sachgebiet dazu beim Staatsschutz entsteht? In Thüringen gibt es, hatte ich ja schon mal angesprochen, die sogenannte besondere Aufbauorganisation CESA oder gab es, die sich eben vorrangig mit potenziell rassistischen, potenziell rechtsextremen Gewalttaten, Straftaten beschäftigt hat. Wenn es sowas öfter gibt oder wenn es sowas tatsächlich bundesweit gibt, ich weiß gerade nicht, wie es in anderen Bundesländern aussieht, wenn diese Strukturen entstehen und auch gut aufgestellt sind und das heißt nicht nur, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Beamte es in Thüringen waren, aber ich glaube, es war eine einstellige Zahl, dann mag das sinnvoll sein, mag das dann in eine richtige Richtung gehen, aber es ist natürlich nicht nur eine Sache der Ermittlungsbehörden, sondern es ist immer auch ein, wie man es so schön sagt, ein gesamtgesellschaftliches Problem oder dann eben auch ja ein Problem der Zivilgesellschaft. Man hat natürlich auch lange Zeit zugelassen, dass Inferno Cottbus so stark wird in der Stadt. Man hat zugelassen, dass sich da diese Strukturen aufbauen. Man hat zugeschaut, wie sie eben auch die Hells Angels aus der Stadt gedrängt haben und selbst, wenn man so will, die Macht in den kriminellen Strukturen übernommen haben, ohne eben was zu machen. Man hat eben sehr, sehr lange diese Gruppierung an der langen Leine gelassen und ja, jetzt hat man eben oder jetzt muss man es eben ausbaden und das könnte halt jetzt schon zu spät sein, denn jetzt muss man natürlich auch sich die Frage stellen. Dadurch, dass diese Ermittlungen jetzt laufen, könnte natürlich, wenn man so will, auch ein Machtvakuum in Cottbus entstehen und dann ist natürlich auch die Frage, okay, wer übernimmt das jetzt? Dadurch, dass eben Inferno Cottbus mit all seinen zugehörigen Strukturen relativ stark war, ist jetzt die Frage, was passiert jetzt danach in Cottbus?
Also ich meine, du hast jetzt tatsächlich wieder eigentlich eher die Probleme aufgezählt, aber ich glaube, die Antworten sind natürlich nicht einfach. Das mit der Zivilgesellschaft ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, dass da auch was passieren muss. In einer perfekten Welt würde da halt auch mehr Gegenwehr kommen aus der Bevölkerung. Man kann jetzt auch nicht immer alles nur auf die Ermittlungsbehörden abschieben. Ich möchte abschließend in dem Zusammenhang vielleicht nur nochmal sagen, dass ich schon irgendwie, das ist natürlich jetzt einfach nur mein Gefühl und meine Wahrnehmung und meine Spekulation, aber ich habe schon das Gefühl, dass durch viel öffentlichen Druck auch in den letzten Jahren, vielleicht auch seit der ganzen Chemnitz-Debatte und den Maßen und so, es doch irgendwie zumindest ein kommunikatives Umdenken gibt bei Teilen der Ermittlungsbehörden, Dinge auch deutlicher zu benennen, weil damit werden halt auch Zeichen gesetzt. Und auch diese ganze Aktion, die setzt ja auch Zeichen nach innen, die setzt ja nicht nur ein Zeichen nach an die rechtsextreme Szene oder so, sondern es wird auch ein Zeichen gesetzt an vielleicht Polizisten und Polizistinnen, die sympathisieren etc., wenn der Verfassungsschutz, der ja auch immer in der Kritik war, wenn solche Dinge passieren und sie deutlich benannt werden, wie wenn er sagt, es ist für uns ein toxisches Gebilde, dann ist ganz klar, das ist etwas, was wir nicht wollen, was gegen unsere Prinzipien des Rechtsstaats funktionieren, und das muss bekämpft werden. Und ich glaube, ich hoffe, dass es dort in Zukunft vielleicht noch mehr in diese Richtung geht, weil das ist, glaube ich, der richtige Weg, anstatt die ganze Zeit nur irgendwie zu vertuschen, was ich ja schon meinte, weil man ja eigentlich immer das als, also auch für den Verfassungsschutz sind ja rechte Strukturen im Endeffekt eine Niederlage, und deswegen wollen sie das immer irgendwie vertuschen oder so tun, als gäbe es sie nicht. Seltsamerweise, linke Strukturen werden irgendwie, habe ich Gefühl, immer eher so ein bisschen überhöht, weil das findet man halt nicht so schlimm und da muss man ja was gegen tun. Die werden irgendwie immer betont und die rechten Strukturen werden halt irgendwie immer kleingeredet. Aber ich glaube, da gibt es ein Umdenken, vielleicht nur ein kleines, und das ist, wenn es so ist, ein Schritt in die richtige Richtung.
Da hast du auf jeden Fall recht. Und wie gesagt, wenn du sagst, toxisches Gebilde, ist es natürlich so, oder wenn nicht du das sagst, sondern der VS es sagt, kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, wieso hat man das 20 Jahre lang zugelassen? Aber darum will ich jetzt gar nicht mehr eingehen. Du hast es gut zusammengefasst. Es wäre natürlich schöner, wenn es noch mehr wäre oder wenn es sich wirklich so entwickeln würde, dass diese Ermittlungsbehörden so entstehen, wie es den Anschein hat jetzt. Du hast gesagt, nochmal mit was Schönem enden, und das will ich dann auch nochmal machen. Ein halbes Jahr, nachdem sich Inferno Cottbus offiziell aufgelöst hat, also im Oktober 2017 war es dann, tauchte bei Facebook eine Gruppe auf, die sich Energiefans gegen Nazis genannt hat, um eben auch was Positives zu bringen. Diese Gruppe hat, ich weiß gerade nicht, wie viel es aktuell sind, hat relativ schnell über 1000 Likes gekriegt und versucht eben auch zu zeigen, dass eben nicht alle Fans von Cottbus scheiße sind, was man natürlich ja nur gutheißen kann und was auch nicht zu erwarten war, dass es nur Nazis sind oder Neonazis sind, die dort arbeiten. Aber was man ja auch immer nicht vergessen darf, wenn man über Fanstrukturen redet, dann redet man meistens über die organisierte Fanszene, und die organisierte Fanszene in Cottbus kann man nun mal, muss man so sagen, besteht zum großen Teil eben tatsächlich aus rechten Strukturen. Aber die unorganisierte Fanszene, und dazu gehören wohl auch diese Energiefans gegen Nazis, haben eben jetzt angefangen, von sich aus deutlich mehr gegen Neonazis zu tun. Es gab sogar mal ein Banner im Stadion, das aufgehängt wurde. Komischerweise aus irgendeinem Grund mit einer Siegrune drauf, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hing das Banner nicht lange. Also ich glaube, noch vor Beginn der Fernsehübertragung war das Banner abgerissen worden von einem anderen Fan, aber man sieht auf jeden Fall, es passiert was, und man versucht sich auch da selbst.
Es wurde ein rechtes Banner abgerissen.
Nein, ein Banner Energiefans gegen Nazis wurde abgerissen.
Achso, das stand da drauf auf dem Banner.
Genau, es stand da drauf, aber aus irgendeinem Grund, Moment, ich schaue nochmal kurz nach, nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle. Doch, auf dem Banner stand schon immer die Mehrheit Energiefans gegen Nazis. Dann sieht man ein Energie Cottbus Logo mit eben, wie gesagt, ich verstehe es nicht warum, aber es ist eine Siegrune drauf zu sehen, die einen Hakenkreuz zerstört. Das Banner hing, Moment, lass mich lügen, am 21. Mai 2018 oder am 20. Mai 2018, hing kurz, wurde aber noch vor der TV-Übertragung dann von einem vermutlich rechten Fan abgerissen.
Ja, dazu ist nichts mehr hinzuzufügen. Gehen wir damit raus mit diesem positiven Abschluss und vielleicht auch der Erkenntnis, dass es natürlich auch wenig Sinn macht, immer zu sagen, alle ganzen Ostdeutschen sind Nazis und Chemnitz und Cottbus und so sind eh irgendwie verloren.
Genau, weil die Probleme, wie du gesagt hast, gibt's halt leider auch im Westen.
Die gibt's auch im Westen, und dieses verächtliche Rüberschauen macht das Problem halt nur schlimmer, weil die Leute dann wahrscheinlich noch mehr in solche Strukturen getrieben werden, wenn sie es denn nicht schon sind. Gut.
Ja.
Schön war's, Sven.
Damit sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.